Ja, erstmal schön, dass ich wieder hier sein darf. Und mein Dank gilt natürlich hier an der Stelle ganz besonders der Gemeindeleitung. Und mit eurem Vorstand bin ich hier auch sehr eng befreundet, mit dem Johannes Reimüller. Den hatte ich 1998 in Berlin auch Missionseinsatz getroffen und so lange bin ich mit ihm unterwegs. Und so ist die Verbindung auch hier ein bisschen entstanden und ich freue mich einfach mit euch, Gottes Wort zu teilen. Genau. Die Frage ist ja immer, wenn man sich auf so einen Termin vorbereitet, was für ein Thema ist dran. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll einfach nochmal an das zurückgehen, was ich das letzte Mal hier gesagt habe. Weiß das noch jemand, was ich das letzte Mal hier gepredigt habe, als ich hier war? Ich hatte euch erzählt, wie es im Himmel aussieht, was uns da erwartet und so. Johannes, kannst du mal kurz kommen? Ah doch, jetzt geht, okay.
Geht's
jetzt? Ja, geht. Genau, und so hatte ich dann euch erzählt mit dem Himmel und was uns da erwartet. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, ich soll an dieses Thema nochmal rangehen und da nochmal eine andere Botschaft in eine ganz andere Richtung justieren. Und das hatte ich so gemacht. Und daher hatte ich ein ganz anderes Thema, sehr spezielles Thema mitgenommen. Und zwar, weil da draußen laufen noch viele rum, die einfach nicht wissen, dass der Himmel ihre Heimat ist und die einfach verloren sind. Und das ist jetzt unser Auftrag, diese Leute zu suchen und diese Leute wirklich hinzuweisen, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist sehr herausfordernd und auch gar nicht so äußerst. Weil das heißt in 1. Timotheus 4, Vers 16, wenn ihr euch hört und die anderen hören es auch, dann werden die dazu hingewiesen, dass sie Jesus brauchen. Das ist herausfordernd und gar nicht so einfach. Und daher lautet mein Thema, dann halte ich mir mal schon die Präsentation an. Ja, immer mehr Schritt und Schritt loslaufen und in Jesu Fußstapfen hineinzutreten. Das ist ganz wichtig, dass er da hineintretet. Und dazu heißt es in 1. Petrus 2, 21, denn dazu hat er euch berufen, auch Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen, tretet in seine Fußstapfen und folgt ihnen aus dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Also wir sollen in Jesu Fußspuren hineintreten. Und jetzt habe ich ein ganz heißes Thema, das Thema rausgesucht, aber ich argumentiere mich nicht an einem bestimmten Text, sondern ich werde aus zwei Geschichten ein paar Ansätze rausnehmen und euch da so ein bisschen mit hineinnehmen, wie er uns da euch helfen will, dass ihr euch auch noch mehr Menschen für ihn erreichen könnt. Und zum Schluss hatte ich noch eine dritte Geschichte, die das Ganze dann noch auf den Punkt bringt. Und ich starte mal mit Philipper 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Ja, das ist dieser Vers, Jesus hat von uns Besitz ergriffen, will aber auch das noch mehr da draußen von ihm Besitz ergreift. Und die Verlorenen sind wahrscheinlich heute nicht hier, die sind da draußen, die sind in den Fabriken, in den Fußballstadien oder auch den Konzerten oder wo auch immer, aber da sind wirklich viele Verlorene noch unterwegs. Aber zum Glück gibt es die Christen der Daimler Gebetskreise und da gibt es immer wieder Chancen, auch da von Jesus zu erzählen und das ist euch auch gut so. Und daher will ich euch Schritt für Schritt mit hineinnehmen, was er uns dazu sagt. Es gibt noch eine Sache, das ist das nach der ganzen Herausforderung, die mir von Jesus erzählt, ist es wahrscheinlich die Chance sehr gering, dass du erlebst, dass er sein Leben Jesus gibt. Das gibt es eher selten und das macht die Sache herausfordernd und auch spannend. Weil du das nicht weißt, aber es kann sein, du erzählst es ihnen und irgendwann in ein paar Jahren bekehrt er sich. Wenn wir auf der IAA stehen, reden wir ja viel mit Menschen, aber es kann sein, dass sich erst Jahre später sich die bekehren. Also die Chance ist immer da und darum muss man, darum ziehe ich da manche eher zurück und sage lieber nichts. Also das ist einfach auch nicht ganz gut. Genau. Und dann sagt er auch, wer an mich glaubt, und das ist dann noch herausfordernder, wer an mich glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat die gleichen Zeichen und noch größere tun. Das macht die Sache noch herausfordernder und noch spannender. Und da tut sogar gleich noch mehr. Doch die haben man damit bedingt, brauchen ein Fundament, auf dem man steht. Also man braucht irgendwas, wo man draufsteht. Und das ist das Nächste. Ja, genau. Das ist die erste Spur, in die wir hineintreten können. Wir brauchen tiefe Wurzeln, wir brauchen ein Fundament, das wirklich sicher steht. Das ist ganz wichtig, dass das euch passt. Dazu Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dessen Laut nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Ja, und wie das konkret aussieht, das ist die erste Geschichte, die ich euch rausgefunden habe. Das sieht man da unten links. Und da gab es da drei Männer und die standen in einer großen Menge. Und alle anderen haben den König angebetet, außer die drei nicht. Die haben einfach gesagt, das machen wir nicht, weil wir lauten an unseren lebendigen Gott. Und der König hat dann zu den drei gesagt, na gut, wenn ihr das nicht macht, dann schmeiße ich euch in den Ofen herein. Aber die waren so cool und die haben gesagt, nee, wir vertrauen darauf, dass Gott sie zu sich nimmt oder dass er sie herausrollt. Also diese haben wirklich dieses Fundament auch in ihren Herzen gehabt. Das ist auch ein Bild für die verfolgten Christen, die irgendwo in dieser Welt sitzen. Pakistan, Nordkorea oder sonst auch immer. Ich hatte einen guten Freund, der ist gerade mit einem Team in Pakistan unterwegs und evangelisiert da. Ja. Und wenn man da die Berichte hört, die Menschen sind da sehr, sehr berührend, was der Gottesdienst angeht. Die feiern, tanzen, halten ihre Bibel hoch und also. Da geht es richtig ab und es ist gut, dass da auch Menschen zum Glauben kommen, aber die landen dann auch sehr oft im Gefängnis. Ich habe eine Frau von einer Frau gehört, die war in China, die hat man eingesperrt und die hat dann gesagt, egal, dann mache ich halt mit den Leuten da drinnen Bibelschule. So können sie auch machen. Ja, wenn du so reden kannst wie die drei und wie die Frauen, dann merkt man, dass du auf einem guten Fundament stehst. Und das ist die Basis, man braucht erstmal ein gutes Fundament, um da einfach loszulaufen. Kolosser 2, Vers 7, seid in ihm verwurzelt, baut euer ganzes Leben auf ihn und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ja, ich habe auf diesem guten Fundament stehe. Mir ist da ein gutes Bild gekommen, das ist eine Veränderung, das ist ein neues Herz, man bekommt ein neues Herz und das ganz ohne Transplantation, also eine OP, man muss euer Herz zu Jesus gehen und dann kriegt man ein neues Herz. Noch ein Bild von mir aus meinem Alltag, ich wurde vor 2-3 Jahren hier operiert. Und ich denke schon auch, ist das so cool wie die drei und hat nicht gegen die Narkose entschieden, sondern nur für die Betäubung. Und ich lag dann da auf den OP-Tisch und habe dann mit den zwei Ärztinnen angefangen zu reden. hat erzählt, wo ich unterwegs bin, wo ich in Peru schon 3 Monate gelebt habe. Und die haben nur geguckt, wie auch da, dass ich so viel umherreise. Und der Professor hat mir heute okay gesagt, ja, man müsste da noch ein Stückchen rausschneiden und das da reinsetzen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich glaube an Jesus und der hat es im Griff. Ich denke, das braucht man nicht. Und dann haben die da rumgemacht und rumgeschnitten und hat gedacht, die fangen da gar nicht an. Und nachher sagt die eine zur anderen, nee, das brauchen wir nicht, sie macht jetzt Feierabend. Und dann hat ich nachher zum Professor gesagt, sehen Sie, mein Arzt hat auch recht gehabt. Ja, einfach nicht abbringen lassen, immer auch zu Jesus stehen, mit ihm gehen. Ich habe das erlebt, im Flug in Peru, von Cusco runter nach Lima, also Cusco ist 3600 Meter hoch. Und da bin ich geflogen nach Lima und da ging es wirklich hoch und runter und die Leute geschrien und gerufen und auf einmal schreien die Leute nach Jesus, weil sie einfach kapiert haben, das kann sehr eng werden. Ja, man muss das einfach wissen, dass Jesus in uns ist und bei uns ist. Das bringt uns auch schon zur zweiten Spur. Ja. Und zwar, das ist das Nächste. Es heißt, das Feuer der ersten Liebe muss immer in dir brennen. Das darf nie ausgehen. Weil das heißt ja in der Offenbarung 2, Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Dieses Feuer muss brennen. Wenn dieses Feuer nicht in dir brennt, kann es auch in anderen nicht anfangen zu brennen. Darum muss das Feuer seiner ersten Liebe immer in dir brennen. Das ist ganz wichtig. Dazu Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen und ihn verherrlichen. Ja, euch hat das Licht nicht zudecken, sondern immer mutig sein und von Jesus reden. Ja, es muss euch auch in dir drin, sonst funktioniert es nicht. Wenn man ein Lagerfeuer macht und da kein Holz nach einer gewissen Zeit drauflegt, dann geht es euch auch aus. Und da müssen euch auch aufpassen, dass das nicht ausgeht. Da noch 2 schöne Bilder. Wir können immer in die Arme von Jesus laufen, weil das heißt ja, ein Tag bei dir, ja, Jesus sind besser wie 1000 andere. Und es ist euch auch gut, dass ihr immer wieder zu ihm kommen könnt und euch auch bei ihm sein könnt. Das dritte Bild, das ist auf einer Müllkippe entstanden in Manila. Und da war auch der Freund aus Lüdenscheid, Walter Heidenreich. Und der ist da hingelaufen auf diese Kippe. Und dann ist ein kleines Mädchen auf ihn zugerannt. Die war verrotzt und vernarrt und ganz dreckig. Und sie wollte in seine Arme springen. Und er hat dann gesagt, nee, das kann er nicht. Er kann dieses dreckige Kind nicht an sich ranlassen. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, wenn du dieses Kind nicht lieben kannst, kannst du auch nicht lieben. Und dann hat er sie in seine Arme springen lassen. Und da ist dieses Kind an ihn runtergeschlittert, hat ihn schmutzig gemacht und hat ihn an die Hand genommen und zu seiner Familie gebracht. Und die waren bettelarm. Und dann hat Jesus gesagt, so funktioniert mein Reich. Ja, und alles muss einfach aus der Kraft des Heiligen Geistes entstehen. Das ist ganz wichtig. Ohne den Heiligen Geist funktioniert es nicht. Ich habe da noch ein Buch dabei, der Heilige Geist, mein bester Freund. Das ist eigentlich ein Kinderbuch, aber das ist geschrieben für Leute, die einfach mal mit dem Heiligen Geist jetzt so vertraut sind. Also das ist sehr lesenswert. Und dann heißt es Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Und diesen Vers hatte ich 2003 in Hamburg empfangen, in einem Hotelzimmer. Aber was dieser Vers in mir ausgelöst hat, hatte ich da noch nicht gewusst. 2004 bin ich das erste Mal nach Paraguay geflogen, hatte Leute aus Peru getroffen, so bin ich nach Peru 5-mal geflogen. Und so hat er einfach immer wieder neue Türen aufgemacht. Und wie gesagt, am Samstag nach Celle, im Juli predige ich in Lüdershausen, im August in Bad Urach und noch in Lüdenscheid. Also da sieht man, der Herr Ortlich macht immer neue Türen auf und das ist einfach gut. Und dann darf ich noch im September einen Stand machen in der EWE-Tagung und Freikirchlicher Pfingstgemeinden mit 2300 Pastoren und ich mit einem Stand von CAI. Also dieses Jahr viel unterwegs für Jesus. Und da schreibe ich einem Kollegen an den Teams von Mercedes, der auch in meinem Sommerfest-Team dabei ist, ob ich vielleicht mal bei ihm predigen könnte. Und dann sagt er, woher weißt du das? Und dann sage ich, ich hatte einfach mal so gefragt. Und dann sagt er, er trifft sich nachher eh mit seinem Gemeindeleiter. Er gibt es ihm gerne weiter. Und so sieht man, wie der Heilige Geist einfach immer mit mir geht. Und dann hatte ich auch immer wieder das Privileg, die Führungskräfte in Abschiedsreden zu halten, weil die Vorgesetzten angeblich nicht reden können. Und mich nimmt man dann immer und ich kann dann da reden, bei meiner ehemaligen Chefin, die gegangen ist. Und so benutzt mich Jesus immer heran und das ist einfach gut so. Doch mal wollen wir schauen, wie Jesus auf die Spur gekommen ist, wie er mit diesem Thema, mit den Leuten umgegangen ist. Und das ist ganz interessant. Genau. Und zwar hat Jesus eine Einladung bekommen von einem Pharisäer. Also der gar nicht auf seiner Spur war, der ganz daneben war. Und er hat einfach, steht ja in Matthäus 18, Vers 3, werdet wie die Kinder. Und Kinder fragen nicht so viel, die denken nicht so viel. Daher diese kindliche Einladung. Und der hat einfach gar nicht gefragt, der hat diese Menschen gesehen, nicht sein Tun. Und er ist einfach dort zum Essen gegangen. Die Frage, wie hätten wir darauf reagiert, weil wir dort auch oftmals eingeladen von Leuten, die nicht auf unserer Spur sind, die in eine andere Kirche gehen, die vielleicht eine andere Religion haben oder auch gar keine. Also so eine Chance sollte man einfach immer nutzen, wenn uns Leute einladen, einfach da unser Licht leuchten zu lassen. Weil es heißt in Römer 2, Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott, also es geht nur unter Menschen und uns sonst gar nichts. Und daher auch das Bild von diesem Anwalt, weil der Anwalt guckt, wer das ist und was es ist, sondern was er getan hat. Das ist so das Gegenteil. Und darum müssen wir immer der Menschen sehen, was er tut. Das ist auch ganz wichtig. Und vielleicht auch noch das dritte Bild, vielleicht einfach auch mal mit jemandem eine Wegstrecke gehen, vielleicht mal mit jemandem auch was machen, was dir auch gefällt, mal vielleicht mit jemandem ins Kino gehen oder ins Fußballstadion, dass man da einfach eine Brücke bauen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da müssen wir einfach immer wieder lernen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum König. Und zwar mache ich dort die nächste Folie. Genau. Und zwar hat der König dann zu den drei gesagt, ihr kriegt noch eine Chance. Und wenn ihr euch nicht beugt vor mir, dann mache ich den Ofen noch siebenmal heißer. Also das ist wirklich herausfordernd und man sieht, dass er sich da jetzt dass er da sehr klar ist und sagt, wer sich nicht beugt, der hat in den Ofen geworfen. Und es gibt eine Person, oder es gab eine Person, wo man das sehr gut sieht, und zwar Dietrich Bonhoeffer. Der war ja eigentlich in Amerika und ist dann wieder nach Deutschland geflogen, oder gefahren wahrscheinlich eher, und hat dann gewusst, er wird in den Ofen kommen, aber er ist zurückgekommen, weil er dann ein so geniales Lied geschrieben hat. Und zwar, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat er geschrieben und das war wahrscheinlich seine Berufung. Und dann haben sie ihn abgeholt Du musst dir jetzt vorstellen, es kommen zwei rein und holen jetzt dich ab. Und was hat er dann gesagt, dieser Dietrich Bonhoeffer? Das ist mein Ende, für mich der Beginn meines Lebens. Und da sieht man, dass da dieses Fundament und dass da dieses Feuer in ihn wirklich gelebt hat, weil er gewusst hat, egal was kommt, ich gehe zu Jesus in den Himmel. Und das ist wirklich ein starkes Zeugnis. Ja, und jetzt zurück zu Jesus und seinen Pharisäern. Er sitzt, genießt das Essen und auf einmal kommt eine Frau von hinten an ihn herangeschlichen. Sie küsst ihn, sie umarmt ihn, sie bricht in Tränen aus und das so massiv, dass die Füße hinterher bei Jesus nass waren und sie wird dann ein Stück weit intim, trocknet ihm mit ihren Haaren die Füße ab und nimmt das teuerste Öl, was sie hatte, und salzt seine Füße mit Öl. Und daher, da muss man mal euch lernen, vielleicht mal ein Stück still zu sein. Und weil Jesus hat gar nicht geredet, er war ganz still, er hat es euch so zugelassen, er hat da gar nichts gemacht. Und es gibt da auch noch eine tolle Geschichte, ganz außer, und zwar ist das Volkhard Spitzer, der ist in Berlin. Und er hatte eine Gemeinde mit ca. 80 alten Kriegswitwen. Und das war toll, hat er gesagt. Er hat immer gewusst, wo es Essen gibt, wo er versorgt ist. Aber Jesus hat ihn herausgefordert, euch auch mal was Neues zu tun. Und hat dann 3 Tage Auszeit genommen und hat ein Buch gelesen, das normale Christsein. Und dann hat er sich seinen Anzug ausgezogen, seinen Motorradclub genommen und ist an die Gedächtniskirche gesessen in Berlin. Und er hat nichts geredet und dann hat er erkannt, die, wo da saßen, die von der Straße, die Obdachlosen und so, und dann hat er erkannt, das sind lauter Edelsteine Gottes, die müssen nur geschliffen werden. Und dann kam am ersten Sonntag das erste drogenabhängige Mädchen in die Gemeinde. Und er betete für sie und sie wurde frei. Und dieses Mädchen hat sich von ihren Eltern eigentlich getrennt und ist dann wieder zurück und hat sich dann entschuldigt und hat der Vater angerufen und hat gesagt, was hast du denn mit meinem Mädchen gemacht, die ist ganz anders. Er hat nur gebetet, ja, halten Sie 2 Reihen frei, wir kommen am nächsten Sonntag in den Gottesdienst. Und so sieht man, er musste zurückgehen, und damit was Neues entsteht. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Das führt uns dann auch schon zur nächsten Spur. Und zwar Apostel, höre auf Jesus und tritt in diese Spur auch hinein. Apostel 5, Vers 29, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehören als den Menschen. Und auf einmal, während den Besuch, Jesus dem Pharisäer hin, dieser Pharisäer anzureden und sagt zu Jesus, siehst du nicht, was das für eine Frau ist? Das ist eine Prostituierte und die lernt dich an und die küsst dich, das geht doch nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, du junger Freund, hör gut zu, du hast mir kein Wasser gegeben, um meine Hände zu waschen, du hast mich nicht begrüßt, aber diese Frau, obwohl sie eigentlich auf der falschen Spur ist, hat sie mich in den Arm genommen, sie mich berührt und das, also er hat euch auch die Person gesehen. Ja, euch auch Menschen mit seiner Liebe sehen und da euch auch was abzugucken. Ihnen nachzufolgen und mit ihnen zu gehen, so wie der Diener auf dem Boot, euch auch mit ihnen zu gehen. Ja, das letzte Öl ist ein Öl in der Mongolei. Und zwar war es so, dieser Walter sollte in die Mongolei fliegen. Und ein Junge hat zu ihm gesagt, geh in die Mongolei und tu dort einen Dienst. Und dann hat er gesagt, ja, er kann gar kein Mongolisch, kein Chinesisch, was soll er denn da machen? Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, du wirst deine Übersetzerin dort auf der Straße treffen. Würdest du gehen? Er ist gegangen, aber sie sind gefahren und sie kamen dort an, sind durch Ulaanbaatar gelaufen und dann hält einer mit dem Mofa an und sagt, was macht ihr Deutschen denn hier in der Mongolei? Und das war eine, die hat in Deutschland, in Leipzig Deutsch studiert und das war dann seine Übersetzerin. Und so hört einfach Gott die Menschen wirklich. Dann gibt es noch einen Vers aus Johannes 3, Vers 16. Und da zeigt, dieser Vers zeigt uns Folgendes. Dass Gott mehr für uns getan hat, als wir für ihn tun können. Er hat diese ganze Welt geliebt. Er hat seine Initiative ergriffen, dass er diese Welt geliebt hat. Und was er noch getan hat, er hat Jesus für uns am Kreuz sterben lassen. Zwei Initiativen von Gott auf uns zu. Und deine Initiative ist nur, zu glauben und Ja zu sagen. Und dann zum letzten Mal zu den drei Freunden zurück. Und der König hat wirklich diese drei in den Feuerofen reingeschmissen. Das sieht man da aus, er hat ihn in den Heuerofen reingeschmissen und dann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, hat er reingeguckt. Und da sieht man, es sind keine drei im Heuerofen, sondern vier. Und der vierte war der Engel des Herrn, der hat auch die drei aufgepasst, dass denen nichts passiert. Und der König hat dann gesagt, raus mit euch. Und es hat jetzt nur noch euer lebendiger Gott angebetet und nicht mehr ich. Weil dieser Gott hat wirklich Autorität, er passt auch seine Leute auf. Und ihnen ist einfach Gott begegnet durch diese drei. Und das bringt uns dann auch schon zur nächsten Spur. Er greift Zeichen und Wunder. Das mit dem Wunder ist immer so eine Sache und er fordert auch heraus. Ihr könnt euch einige Wunder erzählen. Und ich muss euch auch sagen, ich habe alles erlebt, ich war in Peru, irgendwo in Berge drin, in einer kleinen Hütte und habe das erste Mal gepredigt und habe dann den Eindruck gehabt, da ist einer da, der hat Schmerzen. Hat das dann gesagt und dann war das aus Versehen auch noch der Pastor dieser Gemeinde. Hat dann für den gebetet, für seine Schulter und am nächsten Tag hat er Zeugnis getan und hat gesagt, alles gut, Jesus hat eingegriffen. Aber das ist so, das passiert nicht immer. Und einer hat mal gesagt, wir sind fürs Beten verantwortlich und Jesus für das Ergebnis. Und das nimmt ganz viel Druck heraus. Wenn ich für jemanden bete, dann guckt Jesus nach dem Ergebnis und er kommt genau richtig. Das fordert echt heraus und das ist einfach gut so. Hebräer 2, Vers 4. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtiger Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ja, dann war es auch die Frau, die sein Gewand nur berührt hat und hat so Heilung erlebt. Also das ist ein sehr heißes Thema. Und dann muss das Ziel euch einen Blick haben, euch auch sagen, ja, Jesus, wir sind gebraucht von dir, euch auch Zeichen und Wunder zu tun und uns darauf einlassen, auch wenn noch nichts passiert. Vielleicht betest du für jemanden, es wird nicht gleich immer gut, aber immer besser. Und das ist eine gute Einstellung. Und ich habe schon für viele gebetet, ich habe mal für einen Jungen gebetet, der hatte eine Gesichtslähmung und nach einer Stunde ruft er an, er wird entlassen. Aber es gibt auch Leute, in Lüdenscheid lag mal einer, der hatte Krebs und da haben sie angefangen zu fasten, zu beten, zu machen, aber er ist halt nicht wieder zurückgekommen. Das gibt es auch, aber das hat Jesus in der Kontrolle und das ist einfach gut so. Ja, man muss das einfach kapieren, dass wir da dabei sind und dass er mit uns da gehen will. Und jetzt noch eine Geschichte, die das Ganze noch auf den Punkt bringen soll. Genau, mutig sein und stark sein. Und sage jetzt da noch eine Geschichte dazu. Es waren ein paar Freunde und die hatten einen Mann, der krank war. Und was haben die gemacht? Sie haben ihn auf der Trage gehabt und haben gesagt, der muss zu Jesus. Das könnte ja ein Verlorener sein, aber der hat euch auch Jesus noch nicht in seinem Leben, der war krank, euch auch verloren. Und sie haben ihn euch auch diese Trage getan. Und dann sind sie im Haus angekommen, das war voll. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist alles voll, du kommst nicht mehr rein. Logischerweise, menschlich gesehen, hätten wir jetzt gesagt, wir drehen wieder um und kommen ein anderes Mal. Und was haben die gemacht? Die sind aufs Dach gestiegen und haben das Dach abgedeckt. Du musst dir vorstellen, du stehst jetzt da und auf einmal kommt Stau und Treppen von oben herunter. Und so war das der Jesus. Sie haben ihn durch das Dach zu Jesus gelassen. Und das ist schon herausfordernd und auch ein bisschen mutig. Und sie haben ihn wirklich durchs Dach zu Jesus gelassen. Und jetzt sieht man der Aspekt, den ich schon einmal angerissen habe. Die haben jetzt gedacht, die legen ihn jetzt vor Jesus und der heilt ihn jetzt gleich. Aber er hat ihn nicht geheilt gleich. Er hat erst zu ihm gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du hast geglaubt und du hast jetzt neues Leben. Er hat ihm erstmal ein neues Leben geschenkt. Und ich glaube, das ist wichtiger wie Heilung, weil neues Leben ist das, was wir brauchen, das, was uns in den Himmel bringt. Er hat mal noch gesagt, lieber krank in den Himmel, weil da kriegt man dann ja eh einen neuen Leib ohne Schmerzen, als gesund in die Hölle. Das hört sich sehr krass an, aber das zeigt euch auch die Geschichte sehr gut, dass er ihm neues Leben geschenkt hat. Und das macht euch auch den Unterschied. Und bei mir war es so, viele haben angefangen, auf Konferenzen für mein Gesicht zu beten. Und es wurde nicht anders. Aber ich hatte weil ich so bin, wie ich bin, hatte ich so viel Potenzial bekommen, immer wieder Zeugnis zu geben, zu predigen im Geschäft, mit Leuten zu reden, weil alle fragen, was ist denn mit dir, was ist denn los? Und dann sage ich, nichts ist los. Gott hat mich so erschaffen und ich bin so, wie ich bin. Ich hatte so einen tollen Job bekommen vor 5 Jahren, hatte einen Schreibtisch, einen Laptop. Und Jesus hat wirklich dort die Tür aufgemacht. Aber man muss das auch so annehmen und das ist einfach gut so. Und wenn ich jetzt sehr überall hingehe und reise, das ist wirklich ein Geschenk. Ja, er hat ihnen euch auch neues Leben geschenkt und hat ihnen seine Sünden vergeben. Und dann haben die Pharisäer, waren da in dem Haus, und die haben dann angefangen zu reden. Wieso kann Jesus Sünden vergeben? Der ist doch nicht Gott. Und das hat er natürlich gehört und hat dann gesagt, hör gut zu, ich kann nicht nur neues Leben schenken, ich kann auch Heilung schenken. Und hat zu den Kranken gesagt, auf der Bahre, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der steht auf und nimmt dieses Bett und läuft raus. Also Jesus ist auch in der Lage, da einzugreifen, damit die Menschen sehen, dass er Kraft hat und auch hier eingreifen kann. Genau. So, und jetzt sind wir eigentlich fast durch. Und ich habe es euch auch nochmal auf den Punkt gebracht. Das erste ist, ein neues Herz zu bekommen ohne Transplantation. Das zweite war, lass dein Feuer seiner Liebe nie erlöschen. Sein wie Kinder, kindlich zu sein, nicht so viel nachdenken, euer Haus, so wie Jesus das gemacht hat. Das vierte war, auch mal still sein. Das fünfte war, hören und gehen. Das sechste, ein Blick für Wunder. Das siebte, Mut aufs Dach zu steigen. Und das achte, neues Leben zu empfangen. Und jetzt komme ich zur Praxis. Sollte heute jemand da sein, der noch nie in Jesu Fußstapfen getreten ist, der nicht weiß, dass er von Neuem geboren ist, der jetzt nicht weiß, wenn die Decke jetzt in diesen Augenblick runterkommen würde, dass er nicht errettet ist, dann geh nicht nach Hause, sondern mach das fest mit Jesus. Tritt in seine Fußstapfen und lass dir ein neues Leben schenken. Ich denke, das sind recht wenig da, aber wenn dich das betrifft, geh nicht nach Hause. Und das Zweite, das ist vielleicht, betrifft vielleicht mehr. Ich habe mal gehört, ein Auto, wenn der Motor das Öl wenig ist, muss man immer wieder das Öl nachgießen, sonst geht der Motor kaputt. Und ich war auf einem Seminar und der sagt, man braucht Ölwechsel. Und da denke ich, was will jetzt der? Und er sagt, Jesus sagt, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und er ist dann hinter die Leute gestanden und hat frisches Öl proklamiert. Und die Kraft Gottes ist dann auch auf diese Leute gekommen. Und ich hatte einen Kollegen, der ist eigentlich Muslim. Und der will immer mal wieder eine Salbung von Gott, obwohl er Muslim ist. Aber der sagt, es tut so gut, wenn du für mich betest. Und der nimmt das auch in Anspruch. Und es waren jetzt einfach 8 Spuren, in die du hineintreten kannst, damit Menschen gerettet werden. Und es waren einfach die 3 in Feuerofen, wo man einfach gesehen hat, die waren wirklich beständig. Die haben wirklich sich von nichts abbringen lassen. Und dann die 2. Geschichte war Jesus dem Pharisäer, dass er da nicht gefragt hat, sondern dass er einfach da hingegangen ist. Das soll ich euch mitgeben. Tretet hinein in Jesu Spur und nimmt noch viele Leute mit. Und wenn ihr nachher Ölwechsel braucht, ich bin nachher noch da, kommt einfach auf mich zu. Und ich komme dann wieder und Jesus segne euch. Amen.